Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast. Wie sieht's eigentlich mit euren Emotionen aus? Habt ihr die im Griff? Wie nutzt ihr eure Emotionen, wenn es darum geht, eure Kunden zu überzeugen oder auch eure Kunden an euch zu binden? Und was ist eigentlich mit der Führungsebene? Geht eure Führung emotional empathisch mit euch um oder habt ihr eher das Gefühl, dass das Verhältnis distanziert ist? Ich möchte das Thema Emotionen im Vertrieb und in der Führung gerne mit meinem heutigen Gast besprechen. Frauke, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hi, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf, dass ich mich vorstellen darf und über mein Herzensthema mit euch sprechen darf, die Emotionen. Und wir treffen 90% der Entscheidungen in unserem Leben einfach emotional. Mindestens, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und begründen sie dann rational. Und dennoch ist es das, was ich immer wieder feststelle, was wir sowohl im Verkauf wie im Business viel zu sehr vernachlässigen. Es ist so ein Nebenprodukt, sei nicht zu emotional, bekommen wir auch gerne gesagt, schon in der Kindheit. Oder Emotionen haben nichts im Geschäft zu tun, haben nichts im Vertrieb zu tun. Meine Erfahrung zeigt, das ist genau das Gegenteil. Wenn ich die Emotionen nicht abhole von meinem Kunden, wenn ich bei mir nicht emotional klar bin, dann kann ich überhaupt nicht verkaufen und dann kann ich auch überhaupt nicht führen. Es ist für mich das A und O und ich bin total froh, dass wir heute darüber sprechen.
Du hast es ja eben schon gesagt, wir lernen auch in der Kindheit und Jugend oft, hab deine Emotionen im Griff. Ja, Jungs wird gesagt, man weint nicht. Mädchen wird gesagt, man muss sich möglichst zugewandt und offen und freundlich zeigen. Und viele Menschen haben dann auch später Angst davor, ihre wahren Emotionen zu zeigen, weil das ja auch häufig damit verbunden ist, dass man vielleicht auch das Gefühl hat, selbst irgendwie Grenzen zu überschreiten, unprofessionell rüberzukommen. Also man neigt eher dazu, seine Emotionen in den Griff zu bekommen. Woher kommt das? Warum sind Menschen da so zurückhaltend?
Oh, das sind ja eigentlich mehrere Fragen auf einmal und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Woher kommt das? Wir kommen auf die Welt und werden im Prinzip geprägt. Wir prägen uns selbst, unsere Familie, unser Umfeld, unsere Schulzeit, all das prägt uns. Wir kommen aus einer Generation, die von der Kriegsgeneration aufgezogen wurde, das darf man nicht vergessen, wo ja die Emotionen eigentlich übergekocht waren. Die hätten alle Coaches, Therapeuten oder sonst was gebraucht. Da gibt es überall Traumata, die einfach da noch drinstecken und die ihr Leben, ihre Emotionen gar nicht gelernt haben zu leben. Jetzt haben sie ja unsere Eltern schon besser gemacht und sind einen Schritt weitergekommen, waren ja aber von denen auch geprägt. Und das hat ja uns auch wieder weitergeprägt. Du musst stark sein. Und gerade im Business, umso mehr wir in diesen Bereich reingehen, in die Führung zu übernehmen, Kontrollen zu haben und ja auch wieder die Lehrer, die uns geprägt haben, hier artig zu sein, uns zu benehmen. All diese Dinge sind so kleine Schnipsel, die uns dazu geleitet haben, zu sagen, okay, das ist nicht so wichtig. Die Leistung zählt. Ich muss meine Leistung bringen. Ich muss nach vorne kommen. Ich muss gucken, dass das alles funktioniert, ne? Also eine Funktionalität, einen Rahmen außenrum zu bauen und das andere klein zu halten. Das ist was für Mädchen, das ist was für Kleine, jetzt wär doch endlich mal erwachsen. Ne? Also man wird ja da im Prinzip rausgezogen aus den Emotionen und dennoch sind sie da. Und dann sind es wie viele Luftballons, die wir versuchen unter Wasser zu halten und irgendwie den Druck zu halten und sie ploppen ja doch immer irgendwie hoch. Und ich kann ja auch nicht in meinem Privatleben nur emotional sein, im Geschäftsleben dann einfach nicht. Es funktioniert bedingt, weil wir dann halt einfach einen Rahmen, ein Muster außenrum bauen, in dem wir aber einfach nicht authentisch sind.
Wir haben ja auch oft dieses Spannungsfeld, gerade im Business, zwischen Authentizität und Professionalität. Und mit der Authentizität wird ja schon auch dieses Emotionale verbunden, nämlich ich möchte mich eigentlich so zeigen, wie ich bin. Ich möchte so sein, wie ich bin. Ich möchte mich gar nicht verkleiden, verstecken. Da wird uns aber beigebracht im Business, Authentizität ist nicht immer gut. Professionalität ist eigentlich die bessere Variante, weil du weißt ja nicht, wer da vor dir sitzt und wie der letzten Endes damit umgeht, wie authentisch, emotional du tatsächlich bist. Wie löse ich denn dieses Spannungsfeld für mich auf, dieses Hin und Her, was in mir drin steckt zwischen ich möchte authentisch sein, ich weiß aber auch, dass ich im Job professionell sein muss?
Na, für mich muss man einfach echt sein. Also ich glaube, das wirklich echt zu sein und nicht irgendwas auswendig zu lernen zum einen, Zum anderen, wenn ich natürlich eine Maske auftrage und sage, okay, ich muss jetzt hier professionell sein, ich muss meinen Weg gehen, ich muss mein Ding gehen, dann binde ich mich ja ein und dann bin ich nicht meine Persönlichkeit. Im privaten Umfeld ist ja vollkommen normal. Da bin ich, da bin ich fröhlich und mich mag nicht jeder. Und ich glaube, das ist auch ganz normal und das wird auch im Business so sein. Nicht jeder Kunde ist mein Kunde, nicht jeder Kunde passt zu mir, aber umso klarer, umso authentischer ich bin, umso mehr ziehe ich ja auch die Kunden an, die wirklich zu mir passen, denen ich helfen kann, denen ich helfen kann, sich selbst zu entdecken und ein Stückchen rauszugehen. Trage ich eine Maske und sage, ne, klar, das ist der Weg und dann ziehe ich ja damit auch wieder falsche Kunden an und enttäusche die. Und es wird halt einfach schwieriger. Aber ich glaube, jetzt habe ich sogar ehrlich gesagt so ein bisschen den Faden verloren.
Das macht nichts. Den nehme ich gerne wieder auf, weil das ist spannend, was du sagst. Ne? Ich möchte da auch gar nicht so provokativ sein oder sowas, aber ich glaube, es ist wichtig für die Zuhörenden, dass wir da mal ein bisschen tief einsteigen, weil das schon ein Thema ist, was viele beschäftigt. Diese Regulation, die man tagtäglich in Bezug auf seine Emotionen betreibt, weil man vielleicht auch davon ausgeht, es wäre nicht so gut, sich im Business immer genau so zu zeigen, wie man ist. Ist das dann die falsche Entscheidung? Ich meine, ich sag's mal ganz platt. Ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die in Bezug auf ihr Echtsein, auf ihre Emotionalität vielleicht auch gewisse Charaktereigenschaften in sich tragen, die in so einem Kundengespräch oder in einem Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen oder auch in der Teamführung erwachsener Menschen vielleicht nicht ganz so gut wären, wenn ich die so ungefiltert rauslasse, oder?
Danke, jetzt hast du wirklich den roten Faden wieder aufgenommen, genau dort, wo er hingehört. Ja, also es kommt immer darauf an, sind emotional, funktional oder dysfunktional. Und wenn sie funktional sind, das heißt für mich sind, wenn ich die unter Kontrolle haben kann, wenn ich der Chef der Emotionen bin, sie zwar erkenne und weiß, dass es ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Es gibt aber Situationen und Dinge, die uns einfach geprägt haben durch Erfahrungen, durch Schmerz, durch andere Dinge, die wir erlebt haben, wo die Emotionen denn die Überhand nehmen. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, sich in ein Meeting zu setzen und anzufangen zu weinen, zu schreien oder sonst was. Da darf ich meinen Zorn, meine Wut auch einfach wahrnehmen und sagen, okay, krass, das macht gerade was mit mir. Und dann gucken, wie kann ich es für mich lösen, dass es einfach nicht mehr ist, dass ich nicht rausgetriggert wird und die Emotionen nicht leidet. Ne? Wir kennen das ja auch von Kindern oder eine emotionale Unreife im Prinzip, dass wir das Gefühl haben, ich bin jetzt gerade emotional wieder ein Achtjähriger. Und das hat natürlich in einem Meeting, in einem Verkaufsgespräch oder überhaupt in Kundenkontakt überhaupt nichts zu tun. Natürlich ist es da so, dass ich mein erwachsenes Ich sein muss und die Kontrolle über meine Emotionen zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich sie wegschieben muss, sondern einfach nur, dass sie in der Funktionalität sind. Und das können sie nur sein, wenn ich klar mit mir bin, wenn ich an meinen Themen gearbeitet habe und wenn ich natürlich immer wieder gucke, wenn mich was triggert, wie kann ich es für mich klären, wie kann ich es für mich lösen und wie kann ich es verändern, dass es passend wird.
Dann steigen wir doch genau an der Stelle mal ein. Du hast eben gesagt, das kann ich nur schaffen, wenn ich klar mit mir selbst bin. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin jemand, der ja vielleicht in seiner Kindheit und Jugend doch eine ganze Menge Kram erlebt hat, was ihn auch emotional so ein bisschen durcheinander geworfen hat. Da gibt es ja nicht wenige von, die da gewisse Stories auf Lager haben. Das behandle ich auch in meinem anderen Podcast immer mal ganz gerne. Und dann bin ich aber irgendwann erwachsen und werde in diese Businesswelt geschmissen und muss mit all dem umgehen, was ich in meiner Vergangenheit häufig auch als negativ und als emotionalen Trigger erlebt habe. Beispielsweise Ablehnung. Ja, gerade Kaltakquise ist ja so ein Thema, haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Wenn es mir schwer fällt, mit Ablehnung umzugehen, wenn ich in der Situation bin, dass ich das vielleicht oft sehr persönlich nehme, dass ich mich dadurch abgewertet fühle, dass ich dann ja vielleicht auch knörig, ungehalten werde dadurch. Wie werde ich denn klar mit mir, dass ich genau in diesen Momenten lerne, das unter Kontrolle zu halten, ohne gleichzeitig das Gefühl zu haben, jetzt bin ich aber nicht mehr authentisch. Jetzt habe ich wieder eine Maske auf.
Oh, ich glaube, das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Und da muss man ganz individuell gucken, was brauche ich. Also zum einen glaube ich nicht, dass es irgendeinen Mensch gibt, der keine Trigger hat oder nie an sich arbeiten muss, um emotional klar zu sein. Es wird sich immer wieder was zeigen und es zeigen sich auch bei mir immer wieder Dinge. Und dann schaue ich halt einfach, okay, was hat es mit mir zu tun? Kann ich das in den nächsten 14 Tagen einfach durch das Wahrnehmen, durch gewisse Übungen, durch das Hinschauen, durch das Gespräch mit Menschen es lösen für mich? Oder brauche ich einfach jemanden, der mal von außen guckt und die passenden Fragen stellt? Das ist halt auch immer total hilfreich, ne? Man muss ja nicht alles alleine durchleben und durchstehen und verändern, sondern es gibt ja genug Menschen, die einfach da sind, erstmal im engeren Umfeld und dann natürlich auch Mentoren oder Psychologen, die einfach dafür ausgebildet sind, nochmal ein Stückchen tiefer zu gehen. Aber es ist dann auch nochmal der Unterschied zu sagen, ich habe schon wieder den Faden verloren, Entschuldigung.
Macht nichts.
Heute nicht ganz
dir,
mein Tag.
Es macht nichts, macht nichts. Ist auch warm heute. Ich nehme den Faden aber gerne nochmal auf. Also ich stelle es mir halt unglaublich schwer vor, ne? Dass alles, was man so in sich trägt an Emotionen, dann zuzulassen in einer regulierten Art und Weise, so dass es businessfähig ist und mich gleichzeitig aber dabei auch authentisch und echt zu fühlen. Ja, damit erkläre ich mir so ein bisschen, warum viele Menschen dann, und deswegen gibt's ja dich auch, dazu übergehen, ihre Emotionen lieber ganz unter den Teppich zu kehren im Business und ganz rauszulassen und sich diese professionelle Fassade aufzubauen. Also was sind das für Themen, wo du in deinem Alltag erlebst, da muss ich diese Fragen stellen, das muss ich mit den Menschen besprechen, damit ich daran komme an den Kern der Thematik und ihnen dann helfen kann, dass sie ihre Emotionen sinnvoll nutzen können im Business. Wie machst du das?
Also nochmal, es ist ja ganz unterschiedlich, welche Themen das jemand mit sich bringt. Und gerade diese Angst, im Prinzip ausgeschlossen zu werden, diese Angst, Ablehnung zu bekommen, das ist eine Urangst, die wir alle in uns haben. Ne? Also wenn man jetzt guckt, wo kommt der Mensch her? Diese Welt, in der wir heute leben, ist ja eine relativ neue Welt. Wir erleben heute an einem Tag so viel, wie ein Steinzeitmensch in seinem ganzen Leben erlebt hat, an Einflüssen, die wir irgendwie verarbeiten müssen. Unser Gehirn ist ja zum Teil gar nicht so schnell in der Reife, in der Verarbeitung, wie das, was einfach reinkommt. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir waren früher davon abhängig, mit einer Sippe gemeinsam zu sein, gemocht zu werden, geliebt zu werden, akzeptiert zu werden in diesem Bereich. Das war lebensnotwendig. Sind wir hier ausgeschlossen worden, dann gab es wilde Tiere, dann gab es was schwieriger, an Nahrung zu kommen, warm, Feuer, ne, Familie. Das war einfach absolut notwendig, um unser Überleben zu sichern. Jetzt sind wir natürlich heute in einer Welt, wo es als Single überhaupt gar kein Problem ist, eine eigene Wohnung zu haben, ich gehe in den Supermarkt, aber für unser System ist es halt nicht wirklich so, sondern unser System sagt, außenrum, es ist wichtig, dass du anerkannt wirst, dass du gemocht wirst. Und jetzt gerade Kaltakquise haben wir es vorhin gehabt, war ich ja über 2 Jahre Mindset-Trainerin. Das ist ein hartes Brot, weil du immer wieder mit dieser Ablehnung konfrontiert wirst. Es sind immer wieder, du bekommst mehr Neins wie Ja's. Und sich dann aber an dem zu erfreuen, was tatsächlich das Positive ist, jedes Jahr zu feiern. Und das ist ja auch was wir viel zu wenig machen. Wann feiern wir uns schon? Ne? Wir haben gelernt, den Rotstift, Fehler, Fehler, Fehler. Ja, da kannst du noch dran arbeiten, da kannst du dich noch optimieren, statt zu sagen, hey, was kann ich schon richtig gut? Was habe ich heute richtig gut gemacht? Wofür kann ich mich zu feiern? Und das ist so der kleine, feine Unterschied, sich viel mehr an dem zu erfreuen, was wirklich ist. An dem zu feiern, was man erreicht hat. Jeden Moment zu feiern. Wo der Kunde quasi nickt und nicht auf die Neins quasi dienen, den Fokus zu nehmen, zu sagen, was kann ich noch besser und wie kann ich ihn noch besser abholen, welches Argument braucht er noch und da gebe ich ihm noch was und da gebe ich ihm noch was und überroll den Kunden gegebenenfalls damit sogar oder mein Team, weil ich Input und es einfach durchrauscht. 10% kommen da tatsächlich nur an und emotional hole ich überhaupt niemand ab. Aber wenn ich ein Gefühl von Sicherheit vermittle, wenn ich das Gefühl gebe, ich sehe dich, ich höre dich, ich sehe dich, was einfach essentiell ist. Jeder von uns möchte gesehen werden, möchte anerkannt werden. Und dann habe ich die Chance, in die Veränderung zu gehen. Unser Gehirn Oder wir lernen einfach am besten dann, wenn wir uns wohlfühlen. Das war früher in der Schule für die meisten nicht so. Also ganz wenige laufen durch unser Schulsystem und fühlen sich darin wohl. Deshalb ist Lernen eigentlich noch viel, viel schwieriger, weil wenn wir im Stress sind, wenn die Amygdala aktiv ist, wir ganz wenig aufnehmen können. Und so ist es halt einfach, ob wir ein Team führen, ob wir verkaufen. Wir müssen die Menschen emotional abholen und wir müssen ihnen das Sicherheit bieten. Wir müssen das Gefühl geben, ich sehe dich, ich höre dir zu und ich bin für dich da. Dann ist es einfach möglich, die Verbindung wirklich zu haben.
Ja, das sind ja so zwei Bereiche, die du gerade angeschnitten hast, die ja interessant sind zu betrachten. Ne? Zum einen dieses Emotionale und zum anderen dieses Sicherheitsgefühl. Und viele Menschen schaffen ja gerade im Business für sich selbst ein Sicherheitsgefühl, indem sie versuchen, möglichst professionell, etwas distanzierter zu sein, eben das Emotionale nicht so durchzulassen. Ist Sicherheit dann gleichzusetzen mit, ich fühle mich in der Rolle wohl, weil ich mich jetzt auch sicher fühle, oder erreichen wir damit in uns eigentlich langfristig das Gegenteil?
Ja, wenn ich die Maske aufsetze und sage, ich gehe her und verbiege mich, beziehungsweise ich habe selbst die Angst, mich zu zeigen, dann strahle ich ja diese Sicherheit nicht aus. Und wenn man jetzt guckt, Spiegelneuronen, also unser Gehirn hat ganz viele Spiegelneuronen, wo ich immer quasi wahrnehme, was der andere spürt. Nicht umsonst, jemand kommt in den Raum rein, man nimmt das wahr, wenn jemand traurig ist, wenn jemand wütend ist, man merkt, da ist irgendwas. Unser Gehirn ist dafür einfach ausgelegt, den anderen auch zu fühlen. Jetzt habe ich selbst die Angst, mich nicht richtig zeigen zu können, nicht authentisch sein zu können oder hier unprofessionell zu wirken, dann wirkt es halt auch immer verkrampft. Und der Gegenüber, ob bewusst oder unbewusst, spürt immer eine gewisse Unsicherheit. Und da dann wirklich hinzugeben. Und ganz oft ist es die fehlende Sicherheit, merke ich in den Coachings, in den Trainings immer wieder, dass man Angst hat, nicht genug zu sein. Nicht wertvoll genug, nicht gut genug, nicht professionell genug, noch nicht gut genug zu sein in dem Job, nicht genug zu wissen. Und so zieht sich das halt einfach durch, wie ein roter Faden. Und das macht es dann halt einfach schwierig. Dann der Selbstwert ist oft ein Thema. Wenn ich mir selbst nicht genug wert bin, wenn ich Angst davor habe, mich zu zeigen, wenn ich das Gefühl habe, es nicht wert zu sein, dann wird es halt auch einfach wieder schwierig, denjenigen abzuholen, weil ich ja dann auch in einer Unsicherheit bin und nicht wirklich in meiner vollen Kraft bin. Und das ist eigentlich sehr schade.
Machen wir mal einen ganz kurzen Schwenk vom Thema Kaltakquise, was wir eben schon hatten, ins Thema Führung. Weil das ist ja auch ein Thema, was ja viele unglaublich umtreibt. Gerade die Frage, wie gehe ich denn richtig mit meinen Mitarbeitenden um, so dass daraus auch Vertrauen entsteht, eine fruchtbare Zusammenarbeit entsteht, Loyalität vielleicht auch, dass ich mich auf die verlassen kann, dass die sich gut geführt fühlen. Welche Rolle spielen die Emotionen der Führungskraft seinem Team gegenüber tatsächlich? Und wann sind diese Emotionen noch funktional und wann werden sie dysfunktional?
Oh, das ist ganz viel wieder. Sicherheit ist auch hier die Basis. Ne? Also nur ein Team, das sich wirklich sicher fühlt. Das weiß, es hat die Rückendeckung, es darf Fehler machen. Also ich finde auch unsere Fehlerkultur wahnsinnig schwierig, ne, dass wir ja auch immer auf diese Fehler wieder schauen, weil nur wenn ich Fehler machen darf, kann ich ja auch wiederum lernen. Und diese Sicherheit zu haben, ich darf die haben. Ich darf Entscheidungen treffen, das ist immer wieder beim Prinzip Empowerment. Ganz oft werden Teams so geführt, dass sie nach fragen müssen, ob sie einen Bleistift oder einen Kugelschreiber kaufen dürfen, ne? Also dass sie Angst haben, Entscheidungen selbst treffen zu können. Aber das sind ja alles Menschen, die haben ihre eigene Versicherung, die haben ihr eigenes Haus, die führen eine Familie und so weiter und werden dann eingekesselt. Und dadurch können die ihr Potenzial überhaupt nicht entfalten, sondern nur, wenn sie sich frei fühlen, wenn sie einen Rahmen haben. Also Rahmen sind dann auch wieder ganz klein. Natürlich hat je nach Position und je nach Fähigkeiten muss ich meinem Team auch einen gewissen Rahmen geben. Und der ist für jeden auch unterschiedlich. Und eine gute Führungskraft sollte auch erkennen, welches Potenzial in jedem Einzelnen steckt. Für jeden wiederum diesen Rahmen zu setzen, weil Rahmen geben auch Sicherheit. Das ist beim Team so, das ist natürlich bei der Familie, bei den Kindern auch so. Ne? Setze ich keinen Rahmen und lasse die rennen, dann sind die auf der einen Seite total unsicher, Und auf der anderen Seite machen sie auch ständig Dinge, die sie nicht sollen. Aber wenn der Rahmen klar gesteckt ist, dann ist es eine Sicherheit für beide Seiten, weil jeder weiß, in welchem Bereich, dass man einfach miteinander spricht, welcher Bereich klar von wem entschieden werden darf und wo ich mir eine Absicherung holen darf. Und wenn mal was schief geht, weiß ich, ich habe einen Vorgesetzten, der ist da. Der unterstützt mich. Und auch hier ist es wieder wertvoll, jemanden zu sehen. Zu sagen, hey, ich sehe oder ich fühle gerade wie auch immer, ich merke, dir geht's gerade nicht gut. Was ist denn los? Und diese 5 Minuten Zeit, sich zu nehmen, auch im Business, die ist so wertvoll, weil der andere einfach mal sprechen kann, sich gesehen fühlt und loslassen kann. Und das geht eigentlich alles auf das Konto Sicherheit. Und wenn das gedeckelt ist, also wenn wir wirklich einen Boden von Sicherheit haben, das ist für mich das A und O der Führung.
Ich glaube, da werden viele auch bei dir sein, was du sagst. Aber wenn wir das jetzt nochmal unter dem Gesichtspunkt der Emotionen betrachten, wie viel Emotion in der Führung ist gut und ab wann wird schwierig? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Auch das ist wieder unterschiedlich. Jeder Mensch ist da unterschiedlich und jeder führt auch anders. Und was ist Emotion und was ist nicht emotional? Ne? Also wir sind emotionale Wesen und ich könnte das jetzt nicht an einem Prozentsatz festmachen, sondern es gehört ja auch Humor dazu. Aber es gibt Menschen, die führen total gerne mit Humor und total gut. Die holen die ab. Dann gibt es wieder Menschen, die sind eher quasi Sicherheits- und bieten diese Sicherheit. Und dann gibt es die Harmonie. Und im Prinzip muss ich ein Team haben, das auch alles im Prinzip deckt, dass man sich wohl fühlt und in einem, ja, ich möchte fast sagen, in einem Art Zuhause im Business ist. Weil dann ist im Prinzip dieses Wohlgefühl da und dann kann mein Gehirn richtig arbeiten, dann kann ich funktional sein, dann kann ich sicher sein und dann kann ich effektiv arbeiten. Und prozentual und zu viel und zu wenig gibt es gar nicht. Hier ist halt auch einfach Ehrlichkeit wichtig. Zu sagen, es gibt Tage, da bin ich vielleicht emotionaler. Ne? Jetzt haben wir alle einen Zyklus, wir Frauen vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher wie Männer, aber auch Männer haben ihren Zyklus. Es gibt Dinge in unserem privaten Leben, die uns vielleicht mal aus der Bahn schmeißen, warum wir emotionaler sind, warum wir vielleicht auch mal nicht so greifbar sind und das einfach klar zu kommunizieren. Und da ist halt diese ehrliche Kommunikation wieder wichtig, diese wertschätzende Kommunikation, miteinander in den Austausch zu gehen und zu sagen, heute bin ich halt einfach mal so. Und alleine durch das, dass man es ausspricht, löst sich total viel und es löst auch einfach Druck.
Das hört sich ja in der Theorie auch total nachvollziehbar an, ne? Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wie viele Vertriebsführungskräfte gerade kennst du, die sich wirklich am Montagmorgen vor ihr Team stellen und sagen, also ich wollte euch mal kurz darüber informieren, bei mir in der Familie hier gab es am Wochenende total Knatsch und ich bin dadurch emotional extrem angefasst und deswegen total schlecht drauf heute, das belastet mich extrem, verzeiht mir bitte, wenn ich heute in den Meetings nicht so viel lache, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Wer macht das? Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich glaube, auch da legt man wieder diesen Professionalitätshebel um und sagt sich, nee, das hat in meinem Team nichts zu suchen, oder?
Oh, ich kenne mittlerweile doch schon einige, die das auch einfach mal so kommunizieren. Also vielleicht ist das natürlich mein Umfeld, das hier anders ist. Ist schwierig am Anfang, also ich merke das auch immer wieder in der Zusammenarbeit, aber wenn ich als Führung diesen Weg vorgehe und sage, ne, natürlich nicht so überspitzt, wie du es gemacht hast, sondern einfach zu sagen, hör zu, bei mir ist einfach gerade ein emotionales, privates Thema und ich merke, dass ich heute nicht genauso gut drauf bin wie ansonsten, dann biete ich ja auch die Möglichkeit, ne, weil wir können ja ganz viel erziehen und ganz viel sagen und ganz viel festlegen, aber im Endeffekt entscheidet es, was legen wir vor. Und wenn ich das vorlebe, dann geht ja auch mein Team damit offener um und spiegelt mir das zurück. Geht eben auch offener mit den Kollegen, aber auch offener mit mir damit um und sagt mir, wenn es einfach gerade nicht so funktioniert. Und dann ist es ja auch wieder die Aufgabe als Führungskraft zu sagen, okay, da ist gerade was. Vielleicht braucht er gerade ein bisschen Rückendeckung. Wie kann ich die Arbeit gegebenenfalls aufteilen? Wie kann ich ihm den Raum schaffen, um dann sich wieder zu entfalten? Das heißt ja nicht, dass es dauerhaft so ist. Aber leistungsfähig, mal ganz ehrlich, wenn jemand emotional zu Hause gerade ein Riesenthema hat, ist der eh nicht so wie sonst. dann ist es gegebenenfalls gut zu sagen, okay, geh mal nach Hause, klär das, nimm dir einen Tag frei. Oder auch zu sagen, okay, vielleicht tut ihm die Arbeit ja auch wirklich gut, aber ich weiß, ich muss da ein bisschen mehr drauf gucken. Das hilft ja auch enorm, weil ich ja nicht immer das Gefühl habe, ich muss überall drauf gucken, sondern ich weiß, was in meinem Team los ist. Ich erkenne, welche Fäden gerade da sind. Ich weiß, wem es gerade gut ist, wo es gut läuft. Ich weiß vielleicht auch umgekehrt, wer gerade verliebt ist und dadurch vielleicht auch nicht ganz so im Job ist, wie es normal wäre und vielleicht das eine oder andere dadurch übersieht. Genau diese Dinge können ja auch eintreffen. Und ich weiß aber genau, wo muss ich mehr hingucken und bei wem läuft es gerade richtig gut. Und das hilft mir ja auch wieder und gibt mir auch die Sicherheit, dass ich nicht überall gleichzeitig sein muss.
Ich muss noch mal ein bisschen tiefer reingehen, Frau. Also ich hoffe, es wird jetzt nicht zu psychologisch, aber du arbeitest ja mit solchen Menschen. Deswegen glaube ich, dass du da auch Erfahrungswerte hast. Vertrieb, Männerdomäne. Ganzes Team voller Kerle, alle im besten Alter, gestandene Männer, draußen erfolgreiche Vertriebler. Ich glaube, die meisten von denen haben Angst davor, offen vor ihren Kollegen, vor ihrem Chef zu zeigen, wie sie sich fühlen. Woher kommt diese Angst und wie begegnest du der?
Woher kommt diese Angst? Ja, das ist ja quasi Angst, mich verletzlich zu zeigen. In dem Moment, wo ich sage, wie es mir geht, was gerade bei mir los ist, öffne ich ja eine Tür. Ich bin verletzlich. Mir kann etwas was anhaben. Und das ist ja wieder das, was aus der Jugend kommt, aus der Zeit, wie wir geprägt worden sind, vielleicht auch aus den Vorgesetzten, die uns das gelehrt haben. Ne? Man muss stark sein, man darf keine Schwäche zeigen und eigentlich schwächt uns genau das. Unser Team und aber auch uns selbst. Weil wir sind menschliche Wesen und wir sind nicht immer alle quasi stark und hart, sondern wir haben das tatsächlich. Und ich glaube, dass wir da einfach umlernen dürfen, dass wir uns authentischer zeigen dürfen und dass wir unsere Schwächen nach außen zeigen dürfen, was nicht heißt, dass sie jeder durchrennen kann und uns schwächen kann, sondern sie sind ja auch da, wenn ich versuche, sie nach außen hin nicht zu zeigen. Dann sind die genauso da und die anderen merken das. Man merkt es an der Mikromimik, man merkt es an den Handlungen und sonst was. Und ich glaube, es gibt kaum einen Vertriebler, dessen Team nicht genau weiß, mit was ich meinen Chef auftriggern könnte oder was ihn macht. Aber wenn er es halt nicht zeigt, dann nutze ich das natürlich anders. Und ich würde das Team niemals dazu bekommen, auch authentisch und sich echt zu zeigen, wenn ich es nicht vormache.
Dann betrachten wir jetzt in dieser Führungsthematik abschließend noch einmal die andere Richtung, nämlich das Team in Richtung der Führungskraft. Wenn ich jetzt als Führungskraft dazu übergehe und sage, okay, ich entscheide mich jetzt dazu, ich bin jetzt authentisch, ich zeige mich auch emotional, ich spreche offen an, was in mir vorgeht, wie meine Gefühlswelt aussieht und warum ich vielleicht jetzt gerade nicht so einen guten Tag habe, dann werde ich damit ja wahrscheinlich erreichen, dass ich meinem Team signalisiere, ihr dürft das auch. Ja, ihr könnt auch emotional sein, ihr könnt auch offen sein, ihr könnt auch ganz klar sagen, was euch triggert, was euch am Wochenende passiert ist, wie auch immer. Dann kann es natürlich zu Situationen kommen, dass ich als Führungskraft, die vielleicht 10, 20 Leute im Team hat, sich permanent, ich sag's jetzt mal überspitzt, Probleme anhören muss, die die Personen so im Privatleben umtreiben und dass das dann auch vielleicht oft so ein bisschen in Anführungsstrichen als Vorwand genommen wird für, ich kann jetzt gerade nicht so eine gute Performance bringen, ich kann jetzt gerade nicht so viele Kundentermine wahrnehmen, ich kann jetzt gerade nicht so viel rausfahren, weil das belastet mich alles so. Wie nimmst du Führungskräften die Angst davor, dass das in so eine Richtung geht, dass sie sich dann permanent die gesamten Probleme des Teams auf die Schultern laden und dass dann auch von ihm erwartet wird, dass er darauf Rücksicht nimmt im Business?
Gute Frage. Diese Angst ist ja zum einen absolut berechtigt, zum anderen haben wir das ja tatsächlich sowieso schon, ne? Dass mir diese Leistung runtergeht und das erwartet wird, dass man darauf Rücksicht nimmt, auch wenn man überhaupt nicht weiß, warum, ne? Weil eigentlich erwartet man ja, man muss gesehen und das muss der ja sehen und das muss der ja wissen und das muss der ja wahrnehmen. Und ich glaube, die Hauptaufgabe tatsächlich von Führungskräften ist es ja auch nicht selbst zu arbeiten, sondern zu gucken, wie funktioniert mein Team. Und da offen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ja, es ist ja trotzdem dein Job. Also hier auch wieder diese Ehrlichkeit zu haben und diese Klarheit zu haben, wenn du diesen Job dauerhaft nicht machen kannst, dann müssen wir natürlich auch gucken, welche anderen Möglichkeiten das es gibt. Also Führungskräfte sind keine Therapeuten und keine Coaches. Das ist natürlich klar und es ist ein Unterschied, ob ich mir diese 5 oder 10 Minuten nehme. Und der eine oder andere macht das auch. Also ich kenne auch Führungskräfte, die sagen, das ist eigentlich nur mein Job. Und ich da manchmal denke so, oh, auch Wahnsinn. Aber wie weit lasse ich das halt tatsächlich zu? Wie weit sage ich, das ist in Ordnung und ich passe darauf auf und gebe ihm diese Aufgabe? Oder wie gesagt, schicke ihn mal einen Tag in Urlaub, weil es halt einfach für ihn das Richtige ist und mir ja auch als Führungskraft nichts bringt. Ne? Also wenn jemand nichts reinbringt, aber auf der anderen Seite auch diesen Klartext zu sprechen und das gehört auch dazu, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, zu sagen, so kann das Team nicht tragen, sondern wir sind ein Team und hier auch dieses Wir-Gefühl wieder zu haben. Und wenn ein Rad dauerhaft nicht funktioniert, dann muss man halt ehrlich sagen, muss sagen, okay, dieses Rad muss ersetzt werden. Wo passt du denn dann hin? Und da offen in das Gespräch zu gehen, ist halt auch wieder total wertvoll.
Also es geht letzten Endes nicht darum, maximales Verständnis aufzubringen und den Leuten dann die Möglichkeit zu geben, sich zurückzunehmen, sondern man darf schon auch weiterhin die Leistung, für die wir alle bezahlt werden, einfordern und eben im Extremfall auch darüber sprechen, ob die Person vielleicht in einem anderen Funktionsbereich besser angesiedelt ist. Ja, das ist ja, glaube ich, auch für Führungskräfte ein Thema, wo sie immer wieder mal drüber nachdenken müssen, ne? Wenn sie merken, dass jemand sehr, sehr häufig ausfällt zum Beispiel oder ne, recht oft abwesend ist, dann muss man eben auch gucken, wie geht man damit um. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Kundenseite zurückwechseln und uns das Thema nochmal ein bisschen intensiver angucken. Ich habe neulich mal einen Vortrag von einer Wirtschaftspsychologin gesehen, das war ganz interessant. Da ging es nämlich darum, wie sich das Kundenkaufverhalten höchstwahrscheinlich in Zukunft entwickeln wird und welche Rolle dort insbesondere auch Außendienstmitarbeitende im Vertrieb spielen, die Kunden vor Ort besuchen. Der Aufhänger war so ein bisschen, dass wir ja immer stärker in die Richtung KI gehen, dass immer mehr automatisiert ist, dass immer mehr per E-Mail abläuft, elektronische Informationen, dass der menschliche Kontakt irgendwie immer weiter abnimmt, weil auf ganz anderen Ebenen elektronisch entschieden wird, was will ich jetzt eigentlich genau machen in meinem Business, welche Themen sind in meinem Projekt für mich relevant. Und diese Wirtschaftspsychologin sagte, es ist ganz spannend, dass sie aus wissenschaftlichen Daten ableiten kann, dass das momentan dazu führt, dass die Menschen immer, immer stärker danach trachten, enge persönliche Verbindungen zu haben und hat dann den Bogen gespannt, deswegen wird der Vertriebsaußendienst in absehbarer Zeit höchstwahrscheinlich nicht sterben, weil das immer wichtiger für die Leute wird, gerade dadurch, dass sich alles so entwickelt, wie es im Moment ist. Wie nimmst du das wahr?
Definitiv. Also KI wird dafür sorgen, dass wir ganz viel die Welt wird sich verändern in den nächsten Jahren und die wird sich rasant verändern. Ich glaube, die Entwicklung, die wir die letzten 50 Jahre haben, werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren nochmal toppen und das ist Wahnsinn und die ganze Arbeitswelt wird sich ändern. Und gleichzeitig ist es so, dass Menschen von Menschen kaufen. Und da sind wir einfach wieder bei den Emotionen. Ich brauche das Vertrauen und ich brauche was Echtes. Und es wird immer mehr so sein, ich meine, das merken wir, wenn wir Social Media durchscrollen, wir wissen ja schon gar nicht mehr, was ist tatsächlich echt, was ist eigentlich von der KI. Und wenn aber ein Mensch es wieder wert ist, oder wenn ich es wert bin, dass jemand den Weg zu mir nimmt, dass er mich sieht, dass er mich besucht, dass wir in ein echtes Gespräch gehen, das wird nochmal viel mehr an Wert gewinnen, weil es ja einfach nicht mehr klar ist, was ist tatsächlich echt und was ist nicht echt. Aber jemanden zu sehen, zu hören, zu riechen auch, ne, ist ja auch wieder was, spielt in Zukunft eine wesentliche Rolle. Und da bin ich absolut der Meinung, dass gerade der Vertrieb und dieser menschliche Verkauf sehr, sehr an Wert gewinnen wird.
Und wenn ich jetzt so ein Team habe, wo ich merke, da sind Personen drin, die tun sich am Kunden einfach schwer, die schaffen es nicht, dieses Networking so richtig hinzukriegen, diese Sympathieebene aufzubauen, dass der Kunde auch wirklich Lust hat, an dem Kollegen, an der Kollegin dran zu bleiben. Was sind da für Punkte, gerade in Bezug auf die Authentizität und die Emotionalität, wo man besonders darauf achten sollte? Also was sagst du diesen Vertrieblern, woran sie gegebenenfalls arbeiten müssen, damit sie als nahbarer, sympathischer, angenehmer wahrgenommen werden und das Gegenüber der Kunde auch wirklich das Bedürfnis hat, den will ich wiedersehen, mit dem will ich zusammenarbeiten?
Na, Echtheit und Sicherheit, ne? Also das sind immer wieder diese Basis, wo es ist. Also wie bin ich echt und wie birge ich dem Kunden Sicherheit? Höre ich dem Kunden wirklich zu? Das ist ja oft so ein Ding, wo ich sage, okay, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Wenn ich dir mit Argumenten zuhau und den Erklärbär spiele und mein Produkt erkläre und sonst irgendwas und der braucht aber eigentlich statt der Gummiende die Mickey Maus und ich höre ihm einfach nicht zu und versuche ihm die ganze Zeit die Gummiende zu verkaufen, dann wird es halt auch einfach schwierig. Und da ist es oft, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst gar nicht so wichtig zu machen, sondern der Kunde ist tatsächlich das, der wichtig ist. Der darf sprechen und die Fragen zu stellen, ihm zuzuhören und zu gucken, was braucht er wirklich? Was ist das Bedürfnis dahinter? Das ist nochmal ganz wertvoll. Also wirklich da analytisch ranzugehen und dann halt auch zu gucken, was ist in der Kommunikation? Wie kann man die Sprache verändern? Wie kann man die Mimik, die Sicherheit in sich selbst finden, um einfach hier klar und ehrlich rauszugehen und so zu kommunizieren, dass mein Kunde mich einfach auch wahrnehmen kann und dass ich vor allen Dingen ihn auch sehe?
Aber was passiert denn so auf der zwischenmenschlichen Informationsebene, möchte ich mal sagen? Also wie weit sollte ich bei meinem Kunden gehen, um emotional an den heranzukommen? Wie viel darf ich über den in Erfahrung bringen? Welche Themen darf ich ansprechen? Also ist es okay, wenn ich relativ früh auch auf das Thema komme, Mensch, haben Sie auch Kinder und sind Sie in irgendeinem Sportverein oder sowas, dass man irgendwie Gemeinsamkeiten findet? Was muss ich tun, damit er das Gefühl hat, ich habe jetzt Sicherheit und so, das passt alles, aber dass der das Gefühl hat, Mensch, den mag ich echt, der ist mir sympathisch, der hat ähnliche Interessen wie ich vielleicht auch, der hat ein ähnliches Erleben auch zu Hause, weil er in ähnlichen familiären Umständen lebt. Wie weit sollte ich da gehen und wie mache ich das, dass das auch authentisch bleibt und nicht übergriffig wirkt? Ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor.
Sollen und müssen finde ich immer ein bisschen schwierig. Wir sollen und müssen gar nichts. Und dann kommt es ja auch immer auf das Produkt an. Will ich nur einen Bleistift verkaufen? Muss ich eine ganz andere emotionale Verbindung aufbauen? Wie möchte ich jemand eine Lebensversicherung verkaufen? Geht es um sein Geld? Geht es um die Sicherheit für seine Familie und sein Leben? Das ist ein Riesenunterschied. Und deshalb ist es so pauschal eigentlich gar nicht zu beantworten. Wichtig ist zu gucken, was ist tatsächlich im Raum. Und das fängt ja schon an, wenn wir ein Gespräch führen und ich einfach merke, im Gespräch, in der Mimik, in der Stimme, da ist gerade irgendwas. Ne? Und wenn ich auch einfach mal sage, oh, ich merke, heute, Sie sind total gestresst, ist gar keine Zeit, ne? Und ich weiß, Zeit ist total wertvoll, aber wann passt es Ihnen denn besser? Ne? Einfach zu erkennen, zu sagen, ja, ich merke, das ist gerade einfach da und das auszusprechen. Und das sind immer Dinge im Raum, die einfach zwischen uns stehen können, die eine Verbindung schaffen können oder diese einfach auch auflösen können. Und da ist es auch wieder in dem Moment, wo ich es anspreche, wie vorhin auch, verändert sich das schon mal, weil ich sehe, weil ich es wahrnehme. Und dann kann ich auch einen Termin machen. Und das geht ja auch so weit, dass ich schon Telefonate geführt habe mit Menschen, zum Beispiel das erste Mal, wo jetzt gerade tatsächlich der Hund gestorben ist. Sagen mir natürlich, vielleicht ist kein Drama, aber für den anderen kann es ein Riesendrama sein. Ich merke einfach, oh, da ist eine Schwere und eine Traurigkeit drin. Dann spreche ich das einfach an und sage, es fühlt sich heute irgendwie ganz komisch an, unser Gespräch, wenn da eine Schwere drin wäre, dann sagt derjenige, ja, ist so. Und das ist ja auch wieder das, nur weil ich eine Frage stelle, muss es der Kunde ja auch nicht beantworten, sondern ich gebe ja nur die Möglichkeit. Derjenige hätte ja auch sagen können, ja, ist gerade bei mir viel und dann ist auch gut. So hat sie sich geöffnet und hat gesagt, so, Hund ist gestorben und so weiter und eigentlich hat sie gerade keinen Kopf. Dann sage ich, okay, gar kein Problem. ich wünsche Ihnen alle Zeit und Ruhe und so weiter. Wie wäre es, wenn wir in 14 Tagen nochmal telefonieren? Und dann habe ich aber, wenn ich 14 Tage später wieder anrufe oder vorbeifahre, gleich den Aufhänger, kann sagen, wie geht's Ihnen? Hat sich alles geregelt, ne? Und wir kommen gleich auf eine andere emotionale Ebene. Und das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich vom Produkt, das ist unterschiedlich vom Mensch und das ist unterschiedlich vom Kunden wie auch vom Vertriebler. Da muss jeder für sich seinen Weg finden.
Aber das ist ja ein ganz spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast. Eine Situation, die wahrscheinlich auch viele schon erlebt haben. Der Kunde, die Kundin wird dir gegenüber emotional, zum Beispiel, indem er oder sie sich öffnet und kurz irgendetwas erzählt, was ihn aus seinem privaten Leben jetzt gerade belastet. Bleiben wir mal bei dem verstorbenen Hund zum Beispiel. Und dann sind wir ja alle oder viele von uns geneigt, wir müssen jetzt irgendwas dazu sagen. Wir müssen jetzt darauf antworten. Wir müssen jetzt Mitgefühl zeigen, vielleicht auch eine Story vom eigenen Hund erzählen. Du hast jetzt gerade ein Beispiel gebracht. Ich zeige Verständnis und sage dann, ist es okay, wenn wir uns in 14 Tagen nochmal treffen? Was ist jetzt der bessere Weg? Das Thema lieber zu cutten an der Stelle und zu sagen, dann treffen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, wenn das Ganze emotional stabiler ist? Oder sollte ich schon versuchen, auf dieses Gespräch einzusteigen und da ein mitfühlendes Gespräch über die Thematik zu führen? Wie würdest du das bewerten?
Na, meine Erfahrung ist, wenn ich da einsteige und in dieses mitfühlende Gespräch gehe, dann kann ich eine Stunde telefonieren. Und da sind wir mal ehrlich, das können wir uns alle nicht leisten. Also natürlich ist es gut, Mitgefühl zu zeigen, also nicht ins Mitgefühl zu gehen, sondern einfach zu erkennen und zu sagen, wow, kann ich mir vorstellen, sowas habe ich auch mal erlebt, kann man auch kurz spiegeln. Aber ich würde davon abraten, jetzt wirklich, wir gehen ja nicht in eine freundschaftliche Basis, sondern das ist eine Business-Basis. Also hier Verständnis zu haben für die Situation, zu sagen, ja, ist so, sehe ich, ich kann ein gewisses Mitgefühl haben und dann aber auch wieder zu sagen, hey, dann lass uns diesen Raum nehmen, lass uns diese Zeit nehmen und wir sprechen wann anders da über das Business, weil das gerade hier nicht im Vordergrund steht und ist für mich der richtige Weg. Muss jeder auch wieder ein bisschen für sich entscheiden, wobei ich bei Vertrieblern immer sagen würde, hier geht es halt tatsächlich auch darum, wieder zu telefonieren, den nächsten Kunde und so weiter, weil im Endeffekt müssen wir ja auch alle Geld verdienen, wenn wir hier vom Business sprechen. Das ist was anderes, wenn ich mit einer Freundin telefoniere. Da höre ich natürlich zu und frage, was ist denn passiert genau und wie und so weiter.
Ja, das ist schon interessant, dann auch diese Trennung so hinzukriegen, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann schon geneigt ist, da auch ein bisschen intensiver drauf einzusteigen, ne? Thema auch Selbstemotionen zeigen und vielleicht ist man ja auch selbst in dieser Art und Weise echt und authentisch, dass man den Hang hat, auf Menschen einzugehen, die einem sowas erzählen, ne? Das kann ja durchaus sein und wenn ich mich dann stoppe und sage, ich bin hier aber gerade in einer Business-Situation, ich habe ja keine Zeit, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, dann reguliere ich mich ja in dem Moment eigentlich wieder selber, ne?
Ich kann ja kurz drauf eingehen. Ich muss ja keine Stunde drauf machen, sondern wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, kurz, ich kann das nachvollziehen und ich weiß, es ist schwierig, aber ich gehe keine Stunde drauf ein. Und ja, ich würde sagen, das ist emotional darauf eingehen, ohne in die Tiefe zu gehen. Also nur weil ich emotional reagiere und meine Emotionen zeige, das ist ja auch wie mit der Führungskraft. Ich soll ja nicht morgens Monolog halten, was jetzt am Wochenende gerade war und warum er jetzt gerade emotional vielleicht nicht so ist, sondern es geht ja wirklich nur darum, es kurz in zwei Sätzen anzusprechen. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob wir jetzt im Businessbereich bewegen oder ob ich mich bei meinem Partner in den Arm lege und sage, wow, heute war alles, ne? Und erzähle ihm einfach mal eine halbe Stunde, Stunde, was so alles da war und lass meine ganze Emotion raus. Und es ist nicht das Gleiche, emotional im Business wie emotional privat und dennoch gehört es in beide Bereiche rein.
Nun hast du ja in deiner Arbeit schon vielen Führungskräften und Vertrieblerinnen, Vertrieblern geholfen, dieses Thema Emotionen, ich möchte mal sagen, besser in den Griff zu bekommen, für sich auch nutzen zu können. Wenn du das jetzt mal so zurückblickend betrachtest, was waren so die positivsten Auswirkungen, die du an diesen Menschen gesehen hast, wenn das ganze Thema dann am Ende gefruchtet hat? Also wo hat die das wirklich weitergebracht?
Überall. Das hört ja nicht auf. Also wenn die mit mir arbeiten, dann verändert das ja nicht nur das Business, sondern es verändert einfach alles. das Zusammenleben mit der Familie, es ist im Business einfacher, das Team funktioniert besser, die fühlen sich freier, sie kriegen wieder mehr Zeit für sich selbst, sie funktionieren besser, es wird leichter zu arbeiten, es ist nicht mehr so anstrengend, sie gehen lieber in den Job, sie sehen die Welt ein Stückchen bunter und einfacher. Also es ist einfach total schön, wenn die Menschen bei mir sind in den Coachings und einfach diese Veränderung im Gehirn, diese Programmierungen sich verändern, diese synaptische Verbindung und diese neue Möglichkeiten entstehen und ich einfach in der Mimik, in der Haltung wahrnehme, dass sie feststellen, welche neue Möglichkeiten das da sind. Und das ist, wenn man an einer Schraube anfängt zu drehen, dann verändert sich in dem ganzen System was und das ist für mich der schönste Job auf der ganzen Welt.
Ja, man merkt auch, dass du dafür richtig brennst und das macht es auch so spannend, dieses Thema mit dir einmal zu behandeln. Und deswegen möchte ich auch noch eine Abschlussfrage stellen. Wir haben ja nun viele, die sich hier entscheiden, diesen Podcast zu hören, die schwerpunktmäßig in Vertrieb und Führung tätig sind. Was würdest du denen sagen, wann sie zu dir kommen sollten? Was spüren diese Menschen jetzt gegebenenfalls in sich, was sie als Trigger identifizieren könnten, zu sagen, okay, ich habe es verstanden, ich merke, ich habe auch so einen Punkt in mir, den ich unbedingt mal mit Frauke besprechen sollte. Was wäre das? Wie kann ich das an mir selbst feststellen?
Also im Prinzip hast du es schon beantwortet. In dem Moment, wo du dich angesprochen fühlst, wo du denkst, ja, ich habe es verstanden, da ist was bei mir, da kann ich nochmal wachsen, da kann ich was verändern, da kann ich größer werden, da möchte ich mal hinschauen, dann ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich arbeite im Prinzip immer nur mit Menschen, die sich verändern wollen, die was an sich arbeiten wollen und die mehr erreichen wollen. Das ist genau meine Zielgruppe und die Menschen, wo es mir dann wirklich Spaß macht. Jemand, der eh nur jammern möchte und nichts verändern möchte, der soll bitte woanders dahin gehen, aber der fühlt sich jetzt auch nicht angesprochen.
Frauke, ich glaube, das ist ein echt gutes Schlusswort. Was ich heute hier in dem Podcast mitgenommen habe, ist, dass Emotionen ein Riesenthema in jedem von uns sind, selbstverständlich, dass die aber auch extrem stark geprägt sind durch die Erfahrungen, die wir in der Kindheit und Jugend gemacht haben und dass es nicht wenige gibt, die quasi herangewachsen sind in dem Glauben, sie müssten ihre Emotionen permanent zurückhalten und gerade im Business eine Maske aufsetzen, die ihnen selbst eine vermeintliche Sicherheit gibt, sie aber am Ende des Tages eigentlich nur in Ketten legt und dazu führt, dass sie nicht in der Lage sind, authentisch und echt zu sein und sich dann in ihrer Rolle am Ende des Tages auch wohlzufühlen. Und ich glaube, der ein oder andere, der sich diesen Podcast hier anhört, wird solche Situationen an sich selbst vielleicht auch schon erlebt haben und jetzt vielleicht mal ein bisschen ins Nachdenken darüber kommen, ob die Emotionen, die er in sich trägt, nicht am Ende des Tages auch zu seinem Erfolg beitragen können, anstatt Angst davor zu haben, dass sie ihn bei seinem Erfolg behindern. Deshalb vielen Dank, Frauke, dass du heute mit dabei warst, für deine Offenheit und für die vielen wertvollen Informationen, die uns gegeben hast. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich bin sehr gespannt. Wenn irgendwelche Fragen sind, dürfen die gerne immer an mich gestellt werden.
Und wenn ihr gerne mehr über Frauke Hautz erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort werden wir auf jeden Fall Fraukes LinkedIn-Profil verlinken, sodass ihr auch im Nachgang zu dieser Folge die Möglichkeit habt, euch über alles zu informieren, was Frauke so für andere Menschen tut und natürlich auch gerne mit ihr in Kontakt treten könnt. Ich danke euch, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.